Bisschen Nirvana. Ein bisschen Nirvana mit der dritten Folge der zweiten Staffel. Heute soll es um die Zuflucht gehen und um die drei Zufluchtsobjekte Buddha, Dharma und Sangha. Viel Spaß dabei.
Ein bisschen Nirvana, Staffel 2, Folge 3, dritte Folge dieses Jahr. Freddy ist auch wieder da.
Hi
Freddy.
Hallo.
Ist jetzt die zweite Folge online. Wir hatten die erste Folge ja schon bei YouTube hochgeladen. Das ist die erste Neuerung bei uns gewesen. Und das gibt's eigentlich das gilt zu feiern, denn wir haben da jetzt auch einen YouTube-Kanal eröffnet. Schaut da gerne auch mal rein. Wir haben außerdem noch was anderes zu verkünden. Wir haben jetzt schon 1000 Plays unseres Ein bisschen Nirvana-Podcasts. Vielen Dank dafür auch. Das gilt es auch zu feiern, auf jeden Fall, wenn es wieder möglich ist, wenn wir dann nicht schon bei 10.000 sind. Ja. wir wollen heute über Hoffnung und Zufluchtnahme im Buddhismus sprechen.
Ja.
Inwiefern die Lehre des Buddhismus und auch die Erkenntnisse, die es in der Religion oder in der Lebenspraxis, wie auch immer man den Buddhismus bezeichnen möchte, die Erkenntnisse, die man dort hat, inwiefern die zur Hoffnung anregen und wie wir uns flüchten können, zu dem Begriff können wir später vielleicht auch noch was sagen, in diese Erkenntnisse und diese uns auch den Halt durchs Leben geben und uns auch so ein bisschen Orientierung vielleicht in bestimmten Situationen oder in allen Lebenssituationen geben können. Mhm. Ja, Hoffnung und Zufluchtnahme, wie gesagt, der Begriff Zufluchtnahme ist dann vielleicht erstmal, wenn ich jetzt über den Buddhismus ganz generell nachdenke, vielleicht ein bisschen irreführend, denn was den Buddhismus und seine Lehre ja so ausmacht, für mich zumindest, Freddy, ist dieser unfassbare Draht zur puren, ungefilterten Realität. Mhm. Nämlich, dass das Leben aus Leid besteht, aber eben auch, dass das Leid abwendbar ist. Um es jetzt mal ganz basic nochmal runterzubrechen. Mhm. Und wieso muss ich vor etwas flüchten im Leben, wenn es im Buddhismus genau darum geht, die Realität so zu sehen, wie sie ist?
Ich glaube, wir sollten mit dem Begriff tatsächlich mal anfangen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Der Begriff Zuflucht, den haben wir ja übernommen. Na, der war ja schon da irgendwie im Deutschen. Er wurde für irgendetwas benutzt. Im Englischen wird oft der Begriff Refuge benutzt. Ja, also auch wieder, wie wir es heute kennen, ja auch als das Flüchten, der Flüchtling und so weiter und so fort. Und wenn wir ins Tibetische zum Beispiel gucken, dann würden wir sagen Kyamdo. Kyamdo heißt so viel, Kyab ist etwas, was uns beschützt, und Do heißt gehen. Also ich gehe zum Schutz, zu einem Ort, an dem ich Schutz bekomme. Ja, das wäre das Zuflucht nehmen, und die Zuflucht, also das, was mich dann beschützt, wäre Kyamne, also der Ort des Schutzes. Ne ist so viel wie Ort oder auch Zustand, auch so kann man es übersetzen. Und das brauchen wir deshalb, weil wir in buddhistischer Terminologie mal ausgedrückt in Samsara festhängen, im Kreislauf der Wiedergeburten, in einem Zustand der Kontrolllosigkeit. Wir sind in einem Zustand gefangen, in dem wir Leiden ausgeliefert sind, in dem wir Leiden deshalb ausgeliefert sind, weil wir unserem eigenen Geist und unseren Verblendungen, also unseren negativen mentalen Emotionen ausgeliefert sind, die uns dazu bringen, leidvolle Handlungen auszuführen und auch leidvolle Handlungen zu erfahren, also oder leidvolle Zustände zu erfahren. Denn ein Zustand an sich ist ja nicht leidvoll. Also wenn ich krank werde, leide ich ja nicht zwingend, aber ich erfahre es als leidvoll. Und aus buddhistischer Sicht ist das, was uns dann hilft, da rauszukommen aus diesem Zustand, die Zuflucht. Die Zufluchtsobjekte, das, was uns Schutz gibt und was uns hilft, unseren Geist dahin zu bringen, dass wir eben nicht mehr leiden müssen.
Das bedeutet, jede Handlung, jede Erfahrung ist nur leidvoll, wenn ich nicht in der Möglichkeit bin, innerhalb der Konzepte, über die wir gleich sprechen werden, im Buddhismus Zuflucht nehmen zu können. Ab dem Zeitpunkt ist es Leid. Ich stelle mir das gerade vor, wie das Leben kann eigentlich die ganze Zeit von höllischen Feuerqualen umgeben sein. Und die Zuflucht ist ja ganz klassisch gesehen ein Hort, der ein Hort des Schutzes. Du hast es schon ein bisschen so beschrieben. Ich stelle mir das wie so eine Steinhütte inmitten eines entflammbaren Waldes vor. Und diese Szenerie kann in jeder einzelnen Handlung, in jeder einzelnen Erfahrung passieren, wenn ich nicht in der Lage bin, Zuflucht zu finden, nämlich im Buddhismus. So hattest du es schon mal erklärt, einmal Zuflucht zum Buddha, zum Dharma und zum Sangha. Die Zuflucht zum Buddha ist, kann, beziehungsweise die Zuflucht zu all diesen drei Konzepten kann doppeldeutig gesehen werden, beziehungsweise doppeldeutig vielleicht nicht, sondern in verschiedenen Sphären. Die Zuflucht zum Buddha ist natürlich ganz klassisch erstmal zum historischen Buddha. Kann vielleicht auch, wenn man historisch einfach jetzt den Buddhismus betrachtet, sich ein Beispiel einfach an dieser Geschichte von diesem jungen Prinzen Siddhartha Gautama, der zum Buddha wird, Buddha Shakyamuni. Wenn man sich diese Lebensgeschichte anguckt, das ist vielleicht schon der erste Schritt der Zuflucht, sich daran ein Beispiel zu nehmen oder das zumindest als Metapher zu nehmen und das zu vergleichen mit dem eigenen Leben.
Ja.
Dann andererseits natürlich Zuflucht zu allen anderen erleuchteten Wesen, was auch so ein bisschen, ich meine, egal in welcher Disziplin, ist es ja im alltäglichen Leben so, wir orientieren uns an bestimmte Führungspersönlichkeiten. Ja? Der Begriff des Führers ist natürlich gerade in deutschsprachigen Kontexten ein sehr negativ belasteter, behafteter Begriff, ist aber im Endeffekt das Natürlichste der Welt, dass wir uns an Personen orientieren, die uns führen können. Das heißt, es ist für mich auch so eine Akzeptanz dessen, dass es Leute gibt, die weiter sind als ich.
Ja.
Und das kann ja auch immer eine Art von Zuflucht und eine Art von Balsam für die Seele sein, dass es Leute gibt, von denen ich noch was lernen kann oder Leute gibt, die mir helfen, mit bestimmten Situationen besser umzugehen.
Ja.
Und dann im Endeffekt aber, und worauf es ja dann immer hinauslaufen soll, ist diese Zuflucht zum Bodhicitta, zur eigenen Buddha-Natur. Dass wir sagen können, jeder und jede von uns hat das Potenzial dazu, selbst Buddha zu werden. Ich glaube, du hattest es in der letzten Folge sogar so geschrieben, es ist inevitable, es ist auf jeden Fall nicht zu verhindern, dass wir alle im Endeffekt Buddha werden.
So sagt Buddha, genau.
Buddha so sagt, dann soll es so sein. Das wäre diese Zuflucht. Inwiefern ist diese Zuflucht auch in der buddhistischen Tradition spürbar? Also gibt es da irgendwelche, ja, vielleicht irgendwelche Geschichten dazu? Gibt es in der buddhistischen Tradition, kommt ja auch immer darauf an, welche man da gerade betrachtet, irgendwelche zeremoniellen Traditionen?
Also ich glaube, die Zuflucht gerade zu Buddha ist das, was am deutlichsten sichtbar ist. Also auch für jemanden, der mit Buddhismus überhaupt keine Erfahrungen hat, vielleicht auch keine Berührungspunkte hatte bisher, wenn wir in, sag mal, wir machen Urlaub in, weiß nicht, Thailand, Sri Lanka, Japan, ich weiß nicht wo, wo auch immer, buddhistische Welt irgendwo, und besichtigen einen Tempel, dann ist das Erste, was wir da drin sehen werden, eine Buddha-Statue. Und das muss dann nicht zwingend Buddha Shakyamuni, also der historische Buddha sein, das kann auch irgendein anderer Buddha sein, das werden wir wahrscheinlich gar nicht wissen, wenn wir da reinkommen, wir sehen irgendeine Figur und werden sie als Buddha vermutlich wahrnehmen, so wie wenn wir in eine Kirche gehen und ein Kreuz sehen, dann wissen wir, okay, wir sind in einer christlichen Kirche oder in einem christlichen Haus in dem, im weitesten Sinne. Wir wissen vielleicht noch nicht, ist das jetzt evangelisch oder katholisch oder was auch immer, aber wir wissen grundsätzlich mal, in der Richtung sind wir. Und das heißt, diese bildliche, ikonografische Ebene ist, glaube ich, die, mit der wir, die am meisten schon mal hervorsticht. Wenn wir Fotos sehen, Dokumentationen aus buddhistischen Ländern, dann sehen wir überall Buddha-Statuen. Wenn wir in Thailand, wer zum Beispiel mal in Thailand war, in eine Bank gehen oder in irgendeine Behörde gehen, dann sehen wir dort in der Regel ein Foto vom König an der Wand in einem schönen Rahmen und daneben meistens so einen kleinen Schrein, oft so die Größe, also was sagen wir so 30 mal 20 Zentimeter oder so. Der hängt an der Wand, sehr weit oben, und dort steht eine Buddha-Statue drauf. Und dann steht da vor vielleicht eine Schale mit Reis und eine Büchse Cola oder sowas. Und das sehen wir also überall. Diese Buddha ist ikonografisch das Zufluchtsobjekt, das wir am schnellsten erkennen können, selbst wenn wir Buddhismus gar nicht so sehr kennen. Wenn wir dann näher hinschauen, dann sehen wir, dass zum Beispiel in jedem Ritual, was wir durchführen, also Pujas, also Puja nehme ich jetzt mal als nicht ganz korrekt gebrauchten Oberbegriff für alle Arten von Zeremonien im Buddhismus, ja, morgens, abends, Andachten, all sowas, dann fangen die in der Regel damit an, dass vielleicht nicht als allererstes, aber relativ früh in dem Ritual Verse rezitiert werden, die in irgendeiner Form in die Richtung gehen, ich nehme Zuflucht zu Buddha, ich nehme Zuflucht zu Dharma, ich nehme Zuflucht zu Sangha. Es gibt da ganz, ganz viele Formulierungen, verschiedene Sprachen und alles, aber irgendwo werden die immer sein. Und dann gibt es natürlich auch, da hatten wir in der ersten Staffel schon mal drüber gesprochen, auch eine Zeremonie der Zufluchtnahme, die dann mit der Vinaya zusammenhängt, mit der Pratimoksha, also Pratimoksha, den Gelübden zur individuellen Befreiung, wo wir dann in den Stand eines Upasaka oder Genien, eines ja, Laienpraktizierenden mit Gelübden, nenne ich es mal, eintreten. Auch das würde dann als Zuflucht genommen werden. Dort nehmen wir dann formell Zuflucht. Das ist jetzt nicht zwingend notwendig. Wir können auch buddhistisch praktizieren, ohne das gemacht zu haben. Das geht. Aber auch das gäbe es. Das wäre jetzt das, was wahrscheinlich uns nicht gleich ins Auge springt, wenn wir uns mit dem Buddhismus beschäftigen. Aber das ist überall da. Und überall dort nehmen wir Zuflucht zu Buddha als unserem Lehrer, als unserem, wenn ich jetzt das Wort Führer aus kulturell-historischen Gründen nicht benutzen möchte, als unserem, vielleicht so unserem Leuchtturm, der uns die Führung vorgibt, der uns eine Richtung vorgibt, der uns anhand, du hast es ja eben gesagt, seines Lebens so eine Blaupause gibt, wie es aussehen kann, den Weg zur Erleuchtung zu gehen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das wäre ja schon mal einer, der kann uns inspirieren. Und der letztendlich alles, was uns weiterbringt, also der gesamte buddhistische Weg, der ist ja damit gemeint, das hat er gelehrt. Das kommt aus seinem Geist, aus seiner Weisheit, aus seinem Mitgefühl auch. Und daher ist Buddha das erste Zufluchtsobjekt oder wir sagen auch das erste Zufluchtsjuwel. Wir kennen vielleicht diesen Begriff, die drei Juwelen, Gönchuksum, Buddha, Dharma, Sangha, zu denen wir Zuflucht nehmen.
Das zweite Juwel ist quasi diese Blaupause, von der du gesprochen hast.
Genau.
Das Dharma, genau. Nämlich die Lehre und die Schriften.
Ja.
Also wir hatten, ich meine, Grundlage von dem waren natürlich auch die vier Wahrheiten der Edlen, die wir auch in der ersten Staffel schon hatten, die das ja alles grob umfassen. Da hattest du ja schon erzählt, es gibt natürlich unfassbar viele Schriften. Im Endeffekt geht es aber um die Grundlagen, um die wichtigen Erkenntnisse des Lebens und ja. eben der buddhistischen Lehre. Und die Zuflucht dazu ist nun mal diese Blaupause, dass wir sagen, wir einerseits glauben wir daran, dass es wahr ist, andererseits können wir aber auch prüfen und erkennen, dass es so ist.
Genau.
Und das führt dann im Endeffekt wieder dazu, dass wir auch Zuflucht nehmen in die Erkenntnis der Realität, unserer Lebensrealität
ja.
und versuchen, das denn wirklich einfach zu begreifen, woher das Leid kommt. Und ich finde, ab dem Zeitpunkt, ich finde, das hat immer auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, also im richtigen Sinn.
Ja.
Sich selbst auch vertrauen zu können, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein,
ja, genau.
Sich selbst vertrauen zu können, zu verstehen, woran gewisse Dinge einfach kränkeln, ja, warum bestimmte Dinge mich unglücklich machen. Und das ist für mich Zuflucht, das ist für mich aber auch ein Gefühl von Sicherheit und
ja.
von Durchatmen. Ja.
Mhm.
Bestimmte Dinge, die in meinem Kopf vorgehen, ja, dann aber auch irgendwann zu merken, sag mal, was machst du da eigentlich? Bist du bekloppt?
Ja.
Also jetzt mal umgangssprachlich, ne? Zu sagen, ey, das ist doch so verrückt, was da gerade passiert in deinem Kopf, was gerade um dich herum passiert. Du kannst doch beispielsweise durch die Meditationspraxis, ja, kannst du doch eigentlich relativ leicht erkennen,
ja,
genau. dass du dir gerade Sorgen um Dinge machst, um die du dir gar keine Sorgen machen müsstest, beispielsweise.
Ja.
Oder kann doch nicht sein, dass du dich jetzt so unruhig fühlst, weil du da gerade jemanden mit einer hübschen Jacke gesehen hast und du hast Bock, die auch zu haben.
Ja, genau.
Ja. Also ganz banal.
Ja.
trotzdem durch Erfahrungen und Erkenntnisse in deiner eigenen Lebensrealität wieder zu diesen Lehren und Schriften des Buddhismus zu kommen und zu sagen, ja, da steckt die Wahrheit drin.
Ja.
Und ich finde, das zentriert einen so richtig. Mhm. Da findet man seine wirkliche innere Mitte tatsächlich.
Genau. Das denke ich auch. Ne? Also das ist ja letztendlich, ne? Dharma ist die letztendliche Zuflucht. Denn ja. Anders als in anderen Religionen ist niemand dafür verantwortlich, dass wir unser Leid beenden und dass wir Glück erreichen, außer uns selber. Und Buddha kann das uns nur zeigen.
Ja.
Es gibt ja auch so ein Zitat in den Schriften: Ich bin nicht gekommen, um euch euer Leid mit der Hand wegzuwaschen, weil ich es nicht kann. Ich kann euch euer Leid auch nicht einfach wegnehmen. Ich kann euch nur sagen, wie ihr es beenden könnt. Und das ist Dharma. Das ist Dharma, die Lehre. Und im letzten Ende dann, wenn wir sie umgesetzt haben, ist es die Erkenntnis der Soheit, der Leerheit, der Natur der Dinge und damit die Leidfreiheit, der endgültige Schutz.
Mhm. Steht für mich sehr im Zentrum tatsächlich Dharma. Ich weiß, die drei Juwelen sind gleichwertig. Wir haben die dritte, nämlich Sangha, das ist die Gemeinschaft, die buddhistische Gemeinschaft. Das meint im relativen Sinne die 5 vollordinierten Mönche. Ja.
An einem Ort, genau.
An einem Ort, das heißt, das sind diejenigen, die durch ihr Leben, ne, dem committed haben, den Lehren Buddhas zu folgen.
Ja.
Im Endeffekt hattest du mir aber auch schon im Vorfeld erklärt, das ist eine Zuflucht zu all denjenigen, die Leerheit erkannt haben.
Mhm.
Das heißt, so wie ich es verstehe, nicht unbedingt andere erleuchtete Wesen,
ja,
sondern das für mich beispielsweise ist eine Zufluchtnahme zur Sangha, vielleicht auch dieser Podcast. Könnte man das auch sagen?
Wenn einer von uns Leerheit erkannt hat, dann ja.
Ab wann habe ich denn Leerheit erkannt?
Wenn du sie in der Meditation zum ersten Mal erkannt hast, wie die Natur der Dinge ist. Wir nennen das den Pfad des Sehens. Es gibt 5 Pfade. So kann man die buddhistische Lehre auch unterteilen. Pfad in dem Zustand, in dem Zusammenhang heißt sowas aber wie Zustand letztendlich. Es ist der Pfad der Ansammlung, der Pfad der Vorbereitung, der Pfad des Sehens, des Lernens und des Nicht-mehr-Lernens. Pfad der Ansammlung, Pfad der Vorbereitung, dort sammeln wir erst positives Karma an, ja, Verdienste, bereiten uns dann meditativ vor, um die Leerheit zu sehen. Und in dem Moment, in dem wir Leerheit in der Meditation erkennen, wir müssen nicht in unserem Alltag die erkennen, aber in der Meditation wirklich erkennen, wie die wahre Natur der Dinge ist, dass es kein inhärentes Ich gibt, dass kein Objekt, ich war vorhin einkaufen, gestern war ich einkaufen, habe das noch nicht weggepackt, Packung Salz, okay, steht jetzt hier gerade bei mir rum, weil ich sie noch nicht weggestellt habe, ich sehe das und denke, ja, das ist eine Packung Salz, klar, jetzt nehme ich das auseinander, ja, jetzt würde ich theoretisch das ganze Salz auskippen, dann habe ich auf der einen Seite das Salz und auf der anderen Seite diese Pappdings hier, ja, diese Pappverpackung, jetzt ist es keine Packung Salz mehr, jetzt habe ich Salz und Packung, aber Packung Salz gibt es nicht mehr. Trotzdem weiß ich aber, dass es zusammengehört. Dann tue ich das Salz jetzt mal weg und habe immer noch diese Pappe und nehme jetzt mal so jede Seite, also jedes Viereck nehme ich jetzt mal ab. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vierecke plus wahrscheinlich sind da noch ein paar mehr drin, die ich jetzt nicht sehe. Also lass es mal 8 oder 9 oder 10 Vierecke sein. Dann habe ich diese Vierecke alle auseinander. Jetzt weiß ich immer noch, das war mal eine Packung. Ja, das ist so ein Tetrapack-artiges Ding. Okay, ist es aber nicht mehr. War es aber mal. Ja, und so kann ich immer weitergehen. Und wenn ich alles auseinandergenommen habe und theoretisch jetzt die gesamten Atome dieser Packung vor mir liegen habe, ich hypothetisch, und die ganzen Salzatome vor mir liegen habe, dann habe ich immer noch nicht gefunden, wo eigentlich die Natur der Packung Salz ist. Und wenn ich das realisiere, also wenn ich das jetzt nicht mehr mir logisch herleiten muss, sondern wenn ich in der Meditation sitze und am Ende dieses Gedankenprozesses erkenne, das ist die Natur von allem. Alles lässt sich darauf zusammen zurückführen. Nichts existiert so, wie es ist. Es ist relativ wahr. Es ist eine Packung Salz. Darüber können wir uns nicht streiten. Das ist es tatsächlich. Es erfüllt die Funktion, Salz zu transportieren. Aber ich kann, wenn ich suche da drin und das auseinandernehme, werde ich nichts finden, wo drauf steht, ich bin eine Packung oder ich bin Salz. Ich kann alles immer weiter herunterbrechen und teilen und auseinandernehmen Und nichts hat, also die Salzhaftigkeit oder die Packungshaftigkeit, finde ich nicht. Die ist weg. Und nur in dieser Kombination kann ich von einer Packung Salz sprechen.
Und in der Meditation ist es ja, also bei mir häufig, das, was mit dem Ego zusammenhängt.
Mhm. Genau, da kann ich es genauso machen.
Relativ gesehen gibt es mich, ich bin Robin. Es gibt ein Konzept von mir.
Ja, genau.
Aber ab dem Moment, wo ich ein Sitting habe, beispielsweise, und meditiere und wirklich gut in der Konzentration bin, löst sich das ja komplett auf.
Ja.
Und das ist vielleicht das, was du meinst, was eben nicht diese intellektuelle Erkenntnis von Leere ist, weil man kann es, das war jetzt sehr, wir reden ja jetzt gerade intellektuell.
Ja, genau.
Sondern wenn ich sitze und diese Meditation habe, dann ist es ja spürbar. Es ist ja nicht, ich denke ja gerade nicht dran. Gut, unter Umständen ist das vielleicht in der Meditation auch möglich, da haben wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen. Aber ich gehe diese einzelnen Schritte ja nicht unbedingt durch, die du jetzt gerade mit uns durchgegangen bist. Sondern es ist, entweder ist es eine Erkenntnis oder es ist keine Erkenntnis da.
Also es geht um die direkte Erfahrung, ja? Also dass ich wirklich sehen kann. Ich kann Leerheit sehen in dem Moment.
Aber hast du denn Leerheit erkannt?
Ich? Nein. Ich habe mein Ego gesehen.
aber kannst du nicht im Ego leben und trotzdem Leerheit erkannt haben?
Ja, also wenn ich direkt in einer Meditationssitzung eine direkte Erfahrung der Leerheit habe, dann habe ich natürlich, sobald ich dort rauskomme aus dieser Konzentration, nehme ich mich auch wieder so wahr, wie ich mich vorher wahrgenommen habe, also als ich.
Aber wie kannst du jetzt gerade diese Packung Salz-Metapher anwenden, ohne dass du jemals Leerheit erkannt hast?
Rein intellektuell durch Studium. Ja, also das sind letztendlich, ich glaube vielleicht der Unterschied ist der, ich habe diese Packung Salz jetzt analysiert, ich könnte das ja mit mir selber genauso machen, Körper, Geist und den Geist runterbrechen und den Körper runterbrechen und gucken, wo ist da ich, ja? Das habe ich jetzt hiermit gemacht. Ich brauche aber jetzt diese Herleitung. Ich muss diese Herleitung gehen und dann denke ich, ja stimmt, da ist also das ist ja nur ein Konzept. Das kann ich mir herleiten. Wenn ich die direkte Wahrnehmung, also eine direkte Erfahrung von Leerheit habe, dann brauche ich das nicht. Ich werde dann, nachdem ich das oft meditiert habe, werde ich wirklich erkennen, ah, so ist das. Und dann werde ich da auch wieder zurückgehen können. In dem Moment schließe ich auch die Tore in die niederen Wiedergeburten zum Beispiel. In dem Moment bin ich nicht raus aus Samsara, aber ich bin ein ganzes Stück weit weg von Samsara. Also ein Fuß ist raus. Ja, Samsara kriegt mich nicht mehr ganz reingezogen in sich. Ein Stück weit bin ich raus. Und ich werde diese Erfahrung auch reproduzieren können. Aber ich muss dafür eine Konzentration aufbauen. Ich kann das noch nicht in meinem jetzigen Zustand. Wenn ich irgendwann dann weitergehe, dann kommt der Pfad des Lernens oder der Gewöhnung. Dort vertiefe ich das immer weiter. Und irgendwann kommt der Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Und der Pfad des Nicht-mehr-Lernens ist Buddhaschaft. Ja, das ist der letzte Pfad, das ist die letzte Erkenntnis, die letzte Stufe, das ist der Zustand, hier werde ich dann Buddha. Wenn ich dort angekommen bin, dann brauche ich die Konzentration auch nicht mehr. Dann ist das, weil mein Geist ist nichts anderes als Leerheit. Ein Buddha, sagen wir, kann die wahre Natur der Dinge erkennen und gleichzeitig alle Objekte so direkt relativ wahrnehmen, als würde er ein Stück Obst in seiner Hand halten. So wie dieses Stück Obst. Und er kann das angucken und er erkennt, meinetwegen ist es ein Apfel, und gleichzeitig erkennt er aber auch die Leerheit des Apfels. Wir können immer nur eins. Wir können nicht beides.
Selbst wenn die Leerheit,
da waren wir vor zwei Wochen schon mal, genau. Also selbst wenn wir die Leerheit schon direkt erfahren haben in der Meditation, werden wir trotzdem erst den Apfel sehen und können dann vielleicht übertragen, dass es leer ist. Wir können das dann vielleicht kreieren, diesen Zustand, aber wir werden trotzdem den Apfel erstmal noch als Apfel auch wahrnehmen.
Aber wenn es für uns an sich schon, es klingt jetzt schon relativ kompliziert, selbst zu erkennen, dass ich Leerheit erkannt habe.
Ja.
Wenn die Zufluchtnahme zum Sangha aber bedeutet, dass ich Zuflucht nehme zu allen, die Leerheit erkannt haben, wenn es bei mir schon selbst so kompliziert ist, wie schaffe ich das, andere zu erkennen?
Ja, deshalb haben wir die relative Sangha mit 5 vollordinierten Mönchen, ja, um genau das zu umgehen.
Okay. Also es ist quasi das potenzielle Endziel dieser Zufluchtnahme.
Es ist nicht das Endziel. Die Sangha ist nicht meint nicht diejenigen, die Buddhaschaft erreicht haben. Das wäre dann Buddha-Juwel, sondern die Sangha sind die, die den Weg vorangegangen sind, aber ihn noch nicht zwingend beendet haben. Also sie sozusagen, wenn wir uns so eine Wandergruppe vielleicht vorstellen, wir gehen wandern und dann haben wir dort den Bergführer, der weiß, wo es lang geht. Wir haben eine Karte, die zeigt uns den Weg, wie wir gehen müssen. Ja, der Wanderführer kann uns sagen, pass auf, dort vorne wird es ein bisschen tricky, wir laufen jetzt mal lieber so, oder wir machen hier an der Stelle vielleicht mal noch eine Pause, damit wir den nächsten Aufstieg gut schaffen, was auch immer. Und dann haben wir Leute dabei, die gehen jeden Urlaub wandern und wir haben dabei ein paar wie ich, die im Urlaub gern am Pool sitzen und nicht wandern gehen. Und dann wird automatisch wahrscheinlich ein Teil der Gruppe schneller sein als ein anderer Teil. Und die werden natürlich auf mich warten, aber das heißt nicht, oder das heißt ja nicht, dass die zwingend hinter mir laufen. Wahrscheinlich werden die weiter vorne sein, die werden vielleicht mal ein Stück vorgehen und schon mal was machen, vielleicht wieder zurückkommen. Das sind die aber, an denen ich mich orientieren kann, wo ich sehen kann, oh, guck mal, der läuft, der hat vielleicht seinen Wanderstock, mit der und der Technik führt er den. Das kann ja leichter sein. Oder um einen steilen Hang oder einen steileren Hang hochzukommen, benutzt er vielleicht eine bestimmte Schritttechnik oder verkantet seinen Wanderstock auf eine bestimmte Art und Weise. Das kann ich mir abgucken. Und dann kann ich das wiederum als Weg nehmen für mich, um als Orientierung nehmen, um für mich, um weiterzukommen. Also sprich ein Support-System, wenn wir es so wollen.
Aber es gibt ja trotzdem noch welche, die vielleicht hinter dir sind.
Ja,
Das
definitiv.
bedeutet, auch wenn du nicht unbedingt Leerheit erkannt hast, kannst du trotzdem Teil der Sangha sein.
Also wenn wir mal ganz allgemein sprechen, wird das oft umgangssprachlich auch so verwendet. Also alle Praktizierenden, alle Buddhisten in einem Zentrum, an einem Tempel, in einem, was auch immer, das sind die Sangha. In den Schriften meint das aber explizit jemand, der entweder mit vier anderen vollordinierten Mönchen zusammen ist, also fünf vollordinierte Mönche an einem Ort, oder jemand, der die Leerheit direkt erfahren hat. Ja, das gibt so, und das ist dann so ein bisschen fail-proof, weil wenn ich die Leerheit direkt erkannt habe, dann werde ich von meinem Weg nicht mehr so schnell abkommen. Wenn ich als jemand da bin, der das nicht hat, dann kann ich zwar natürlich ein Vorbild sein, auf jeden Fall, aber bin immer noch nicht ganz. Also meine Verbindung zur Quelle ist noch nicht so stark, weil ich eben diese Einsicht noch nicht habe. Also so kann man sich vielleicht vorstellen. Ja, und natürlich kann dann der Wanderer hinter mir, der sieht, oh, guck mal, Freddy macht das so und so, weil ich es mir gerade über abgeguckt habe. Natürlich kann es dem auch helfen, auf jeden Fall, ohne Frage. Aber in dem Moment, in dem ich, weil ich nicht weiß, wie man es macht, sondern das nur sehe, einen Fehler mache bei der Übertragung auf meine eigene, also von dieser visuellen zur motorischen Übertragung, dann macht der hinter mir auch den Fehler. Ja, also es ist nicht ganz sicher. Es hängt dann wirklich davon ab, dass ich es auch gut reproduziere, was ich gerade gesehen habe. Ja. Ja.
Und nun haben wir jetzt Buddha, Dharma und Sangha, denke ich, ganz gut erstmal klären können. Das sind die drei Grundgerüste unseres Ortes der Sicherheit inmitten der potenziellen leidvollen Umstände.
Genau.
Inwiefern kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie ist jetzt die Praxis für mich zu diesen drei Pfeilern der buddhistischen Lehre oder des buddhistischen Weges Zuflucht zu finden? Was muss ich machen? Gibt es irgendwelche Grundlagen, irgendwelche Bedingungen, irgendwas, was ich einhalten muss?
Also ich glaube, die wichtigste Bedingung ist zu erkennen, dass ich aus den drei Juwelen, aus den Zufluchtsobjekten einen Nutzen ziehen kann. Dass ich erkenne, es gibt Samsara, es gibt Leid, es gibt Dinge, die mir schaden und es gibt aber auch wiederum Objekte, Dinge, Zustände, die mir helfen. Ich muss erkennen, dass für mich persönlich erkennen, und wenn ich das nicht erkenne, ist das auch vollkommen in Ordnung, aber dann werde ich nicht zu dem Schluss kommen, Zuflucht zu nehmen, was ja auch in Ordnung ist. Wir zwingen ja niemanden dazu, denn es ist immer ein Ziel, daraus Nutzen und Hilfe zu ziehen. Ich muss erkennen, dass ich zum Beispiel in Samsara bin. Oder ich muss es gar nicht erkennen, aber ich muss es zumindest mal akzeptieren und sagen, ja, ich glaube, dass Buddha recht hatte, dass wir in zyklischer Existenz leben. Samsara, Kreislauf der Wiedergeburten, Kalpa, wie auch immer wir es nennen wollen. Ich muss erkennen, dass ich grundsätzlich hier drin nur Nachteile zu erwarten habe. Dass selbst wenn ich etwas Schönes habe, dass ich es das wieder verlieren werde. Wenn ich eine gute Wiedergeburt habe, dass ich sie verlieren werde. dass ich keine Kontrolle darüber habe, wo ich als nächstes wiedergeboren werde. Es sagt ja niemand, dass wir nach diesem Leben zwingend eine schlechte Wiedergeburt haben. Ja, man hört es oft, ja, wir haben jetzt eine kostbare Geburt und später haben wir eine schlechte. Ist nicht garantiert. Es kann sein, dass wir eine viel bessere haben hiernach. Aber irgendwann kommt die schlechte. Das ist das Ding. Ich kann nicht kontrollieren, wie es weitergeht. Ich kann ja in meinem Alltag schon nicht kontrollieren, was ist. Ich kann ja teilweise nicht mal kontrollieren, ich schlafe und ich höre den Wecker nicht. Dann kann ich nicht mehr kontrollieren, dass ich zur Arbeit gehe. Ja, oft genug passiert es irgendjemandem, dass er nicht mal wirklich kontrollieren kann, wann er auf Toilette muss. Ja, ich hatte das auch schon. Ich stand mitten im Unterricht und musste auf Toilette. Ja, was willst du machen? Wenn du so musst, dass du musst, dann musst du gehen. Da hast du keine Kontrolle mehr darüber. Wenn mich einer gefragt hätte, als ich noch in der Schule war, weiß ich, 12., 13. Klasse, was ich mal werden will, da hätte ich eine ganz andere Vorstellung gehabt, als das, was am Ende passiert ist mit mir, beruflich. Ja, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich so einen Berufsweg nehme am Ende. Na, der ist ja über viele Kurven gegangen und viele verschiedene Berufe, die ich gemacht habe. Also auch da hatte ich so ein bisschen, kann ich für mich persönlich sehen, auch da fehlte die Kontrolle oft. Und noch viel mehr fehlt die Kontrolle natürlich, wenn es dann darum geht, was uns erwartet in unserem Alltag. Also zum Beispiel, ich glaube, in Berlin ist es so, dass in allen Wohnungen Rauchmelder sind, angebracht werden müssen, Mietwohnungen zumindest. Und dann haben wir hier bei uns Rauchmelder eingebaut gekriegt vor einem Jahr mit der Ankündigung, die sind wartungsfrei. Da kommt niemand, um die zu warten. Die sind jetzt da und die hängen da. Ja, morgen kommt jemand, um die zu warten. Nicht meine Kontrolle. Wenn die Hausverwaltung das so mitteilt und dann Fehler macht, der kann ich nicht kontrollieren. Das heißt, ich muss jetzt mich darauf einrichten, dass ich morgen zwischen, keine Ahnung, 11 und 13 Uhr hier bin, um den Mann zu empfangen, der die wartungsfreien Rauchmelder wartet.
Du kannst höchstens die Türen zuschließen.
Ja, ich kann verhindern, dass er die Wohnung betritt, aber dass er kommt, kann ich nicht verhindern. Ja, und dass er mir 35 Euro berechnet, wenn ich ihn nicht reinlasse, daran kann ich auch nichts ändern.
Okay, dann lass lieber die Tür auf.
Ja, ob ich die dann zahle, ist ja auch wieder eine andere Sache. Aber es ist ja wieder, was macht er dann? Dann verklagt er mich vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also sind ganz viele Sachen, die da sind, die einfach meiner Kontrolle überhaupt nicht unterliegen.
Und diese Erkenntnis, ganz kurz, ja. Genau diese Erkenntnis kann auch helfen zur Zuflucht.
Ja, genau.
Also,
genau.
Ich habe keine Kontrolle, eigentlich habe ich kein, es passiert eh alles andere. Also, klar, ja. Man versucht, das sind jetzt wieder diese zwei Seiten. Natürlich versuchen wir nehmen an einem die Realität, unsere gelebte, gefühlte, wahrgenommene Realität ist nun mal. Wir leben in einer Gesellschaft, wir haben bestimmte Dinge zu kontrollieren. Also es gibt bestimmte Dinge, wo wir zumindest versuchen sollten, sie in gewisse Bahnen zu lenken. So, sonst wären wir nicht lebensfähig.
Ja.
Andererseits wissen wir genau, egal wie viel Kontrolle du ausübst oder versuchst auszuüben, du hast sie nicht.
Ja.
Und genau diese Erkenntnis ist halt das, was auch den Druck so ein bisschen nimmt, finde ich persönlich. Ohne dass ich nicht mein Bestes gebe, bestimmte Dinge auch zu steuern und zu kontrollieren. Die, wo es sich wirklich lohnt, für mich zu steuern, wo ich das Gefühl habe, das ist auch in Ordnung. Das kann ich mit gutem Gewissen versuchen zu steuern.
Ja.
Da gibt es ja auch nochmal verschiedene, gerade als Lehrer, es ist ja immer eine große Frage, inwiefern man wirklich so diesen Adultismus auch auslebt. Also man hat eine Verantwortung den Kindern gegenüber, bedeutet das aber, dass ich die Kinder steuere und kontrolliere? Nein.
Ja.
Aber gleichzeitig ist es nun mal notwendig, dass wir als Klassengemeinschaft beispielsweise, das ist ja eine Gesellschaft im Endeffekt im Kleinen gedacht,
absolut,
auch irgendwie funktionieren. Das heißt, irgendwo muss ich innerhalb dieser Verantwortung auch agieren können. Ja. Ich weiß aber, es läuft sowieso nicht so, wie ich mir das nicht vielleicht vorgestellt habe, aber wie ich das vorher planen wollte. Und, aber zu wissen, es ist nun mal so, das ist das Leben.
Genau.
Das ist eine große Erleichterung. Und das ist Zuflucht für mich.
Letztendlich ist das sogar schon ein Stück weit absolute oder letztendliche Zuflucht, weil du veränderst ja nichts damit, du veränderst deine eigene Wahrnehmung und damit leidest du nicht mehr unter diesem Zustand. Die Veränderung tritt ein, aber sie hat dir nichts mehr an. Sie kann dir nichts mehr anhaben. Und das ist ja genau das, was wir mit Dharma auch meinen. Wenn wir Zuflucht zu Dharma nehmen, zum Dharma nehmen, dann nehmen wir Zuflucht zu den Schriften. Im relativen Sinne, im absoluten Sinne ist damit gemeint, dass wir endgültig aber das realisieren, die Schriften in uns, dass wir die, wenn wir die Realisation dessen haben, was Buddha lehrt, was wir in den Schriften symbolisiert oder durch die Schriften repräsentiert wird, dann werden wir kein Leid mehr erfahren. Dann kann uns nichts mehr was anhaben.
Das,
Dann
was ich total
sind wir
spannend
geschützt.
daran, entschuldige, was ich total spannend daran finde, ist, jetzt wird mir auch langsam, wird immer klarer, warum es immer auch so eine große Diskussion darüber gibt, ist Buddhismus eine Religion oder nicht?
Ja.
Und der Grund dafür ist, dass es so scheint, dass der Buddhismus immer die Erkenntnis vorzieht und ab dem Zeitpunkt, wo du noch nicht erkennen kannst, dir anbietet, daran zu glauben.
Ja, genau.
Und das bedeutet, du kannst es insofern als Religion im klassischen Sinne bezeichnen, dass du an Dinge glaubst, dass du bestimmte Dinge akzeptierst, ohne sie unbedingt im wahren Leben direkt nachvollziehen zu können,
Genau.
was nicht schlimm ist. Oder aber, und das finde ich halt spannend, dass das noch gefühlt ein bisschen drüber steht, im Endeffekt musst du es erkennen.
Richtig, absolut. Also ich glaube, das ist auch ein, glaube ich, ein sehr westliches Problem. Wir sind sehr überdrüssig unserer Religionsgemeinschaften, die wir haben, also speziell der beiden großen christlichen Kirchen. Damit meine ich jetzt nicht mich persönlich, sondern wir als Gesellschaft und sind froh über alles, was anders ist. Und dann wollen wir auf keinen Fall, dass der Buddhismus eine Religion ist. Er ist 100% eine Religion, wenn du mich fragst. Absolut. Aber er ist eben eine Erkenntnisreligion und keine Heilsreligion, wenn wir es so unterscheiden wollen. Es geht nicht darum, etwas blind zu glauben, sondern es geht darum, etwas zu glauben, weil ich zumindest mal die Grundlage geprüft habe. Und das ist in dem Fall Buddha. Wenn ich Buddha prüfe, wenn ich schaue, warum kann ich mich auf ihn verlassen? Weil er Buddhaschaft erlangt hat. Das ist eine logische Prüfung, ja? Die kann ich dann
Weil
weiterspinnen.
hier ist Religion nicht unbedingt von Wissenschaft zu trennen.
Hier ist Religion eben aber nicht von Wissenschaft zu trennen. Genau, diese Trennung gibt es nicht. Die haben wir hier im Westen, weil wir eben, aber das muss man ja auch so sehen, die Aufklärung, die ja diese Trennung von Religion und Staat vorangetrieben hat, das ist ein europäisches Problem, sage ich mal. Also Problem jetzt nicht negativ gemeint, aber eine europäische Problemstellung, die haben wir in anderen Gesellschaften gar nicht. Die haben wir in Asien in der Form gar nicht. Natürlich hat das, was wir hier gemacht haben, Auswirkungen heute auf die gesamte Welt, überall, weil wir ja auch nun durch unsere Filme, Hollywood und so weiter, exportieren wir das ja, ey. Ja, auch wenn Hollywood ja nicht Europa ist, aber wir haben ja so einen amerikanisch-europäischen westlichen Kulturraum. Das ist aber definitiv, man muss es ganz anders sehen und darum finde ich diese Diskussion immer ein bisschen lustig, wenn sich dann die Leute dort an den Kopf werfen, nein, das ist gar nicht, es ist eine Lebensphilosophie, es ist auf keinen Fall eine Religion. Pff, Quatsch. Same, also im buddhistischen Sinne ist das definitiv, also im asiatischen Sinne, sage ich mal, stellt sich das Problem gar nicht. Du kannst vollkommen Buddhist sein und du kannst Wissenschaftler sein. Kannst du natürlich auch als Christ, aber dann, sag mal, wenn du dann Atomphysiker bist, musst du dich natürlich irgendwann mal der Frage, die Frage, musst du dir die Frage stellen, wie bringe ich das jetzt zusammen, beides? Ja, und da ist der Buddhismus, der hat natürlich auch andere Ansätze und nicht alles, was die Wissenschaft heute lehrt, ist mit den buddhistischen Schriften deckungsgleich. Natürlich nicht. Ist aber auch okay, muss es auch gar nicht sein. Weil Buddha nie gesagt hat, ich lehre die Wahrheit, sondern er hat immer gesagt, ich lehre euch einen Weg, um die Wahrheit zu erkennen. Das ist der große Unterschied. Ja, und ich glaube an Buddha. In dem Sinne, als dass ich daran glaube, dass das, was Buddha gelehrt hat, mich wirklich vom Leid befreien wird. Absolut. Darum ist es für mich Religion. Trotzdem versuche ich aber in meiner Praxis, das, was er gelehrt hat, zu erkennen, zu realisieren, umzusetzen. Ich versuche es anzuwenden und damit ist es dann eine Lebensphilosophie. Wo ist der Unterschied? Für mich gibt es ihn nicht. Wenn ich natürlich Religion definiere, ich gehe Ostern und Weihnachten in die Kirche und ansonsten zahle ich Kirchensteuer, ja okay, das ist es nicht, definitiv. Ja, sondern es geht immer darum, das umzusetzen, das zu erkennen und auch zu erkennen, warum mache ich es. Ne? Also das, wo wir eben gerade stehen geblieben waren. Ich muss erkennen, es gibt dieses Leid und Buddha hat einen Weg gelehrt, ihn oder es dieses Leid zu beenden. Und dann kann ich natürlich nicht erkennen, kann er das für immer beenden. Solange ich nicht an dem Punkt bin, kann ich das ja nicht erkennen. aber ich kann Rückschlüsse ziehen von dem, was ich vielleicht schon umsetzen kann. Geht es mir damit besser? Hilft mir das? Beruhigt mich das? Beruhigt es meinen Geist? Merke ich, dass ich vielleicht weniger aufbrausen werde, weniger, mich seltener schlecht fühle? Ja, denn wir dürfen ja nicht vergessen, wenn ich zum Beispiel wütend werde auf andere, dann leiden ja nicht nur die, dann leide ich, leide ja auch, mir geht es ja auch nicht gut, wenn ich wütend bin. Ja, das kann mir keiner erzählen, dass es ihm oder ihr gut geht, wenn sie andauernd Wutausbrüche haben. Ja, natürlich leidet das Umfeld, aber ich leide darunter ja selber auch, wenn mir das immer wieder passiert. Wenn das zum Beispiel weniger wird, dann kann ich sagen, okay, anscheinend hilft es, anscheinend kann ich damit was anfangen. Und dann nehme ich das als meine Grundlage und sage, okay, ich glaube jetzt einfach mal, dass der Rest auch stimmt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht weiter prüfen soll, sondern das ist, sagen wir, eine Arbeitshypothese. Nehmen wir das mal so. Es ist wenn wir es wissenschaftlich ausdrücken wollen, ich habe eine Arbeitshypothese, die habe ich überprüft, ich gehe davon aus, sie stimmt. Und wenn ich ein paar weitere Daten habe, überprüfe ich sie nochmal, erkenne, sie stimmt immer noch, super, mach weiter. Oder ich passe sie an, kann ich ja auch machen. Ja, kein Problem.
Ja, sehr schön.
Ja, und das ist da
eine Arbeitshypothese.
Ja, und das ist da mal letztendlich, ja, für uns, wenn wir es umsetzen wollen. Prüfen.
Deswegen hat anführen. Für mich hatte witzig, also bei mir ist es halt andersrum. Ich meine, wir reden die ganze Zeit jetzt über Buddhismus, über Buddha, über Buddhas, über Religion, über religiöse Traditionen im Buddhismus. Wir reden so viel darüber, ich habe mir trotzdem ehrlich gesagt nie die Frage gestellt, bis jetzt gerade, ob das für mich wichtig ist, ob ich daran glaube, dass Buddha existiert hat oder nicht.
Ja.
Und zwar einfach wegen dieser extremen extremen Potenz des Dharma.
Ja.
Das steht ja im Vordergrund eben.
Ja.
Und das ist halt das, also das ist für mich so einleuchtend, dass alles drumherum ist. Also ich kann das so oder so akzeptieren.
Ja.
Weil es macht für mich keinen Unterschied im Endeffekt.
Ja.
Für mich persönlich.
Ja.
Und insofern, ob das Religion oder Lebensphilosophie ist oder weiß ich was, nenn's Ethik, nenn's, zur Ethik kommen wir gleich, aber.
Tomato, Tomato.
Ja.
Ja.
Ja. Period.
Ja, genau.
Ich würde ganz gerne, bevor wir abschließen, noch mal kurz ein bisschen praktischer an diese ganze Zufluchtnahmen-Geschichte angehen. Und zwar gibt es ja auch diese Shilas. Wir hatten schon mal in der ersten Staffel kurz drüber geredet. Shilas, das sind ja bestimmte Regeln, die es einzuhalten gibt, um mir selbst zu helfen, diese Zufluchtnahme einzuhalten, beziehungsweise mich an bestimmte Regeln zu orientieren, um eben diesen Weg konstant weitergehen zu können.
Ja.
Und da geht es ja dann auch viel wieder um dieses zeremonielle Zuflucht nehmen, teilweise. Ne? Ja. Also kommt immer darauf an, ob ich das jetzt als Laie mache oder ob ich das jetzt als wirklich klösterliche Regeln befolge. Kannst du da, ich meine, du hast ja da auch tatsächlich auch zeremonielle Erfahrung. Kannst du dazu kurz nochmal was erläutern, inwiefern diese zeremonielle Zufluchtnahme mit den Shilas sich nochmal davon abhebt, was ich jetzt für mich selber erstmal prinzipiell ausmache?
Letztendlich ist es, wenn ich rituell Zuflucht nehme, ein Stück weit stärker vom Commitment her. Vielleicht kann man das so sagen. Es gibt eine Aussage von Buddha dazu in den Schriften, dass er sagt, wenn du, ich glaube, sie kommt von Buddha, es kann auch aus dem Kommentar sein, ich bin mir gerade nicht sicher, ich bin heute schlecht mit meinen Quellen, glaube ich, aber ich kann es nochmal nachgucken, wenn es jemand interessiert, einfach nochmal eine Nachricht schreiben und wir gucken es nach. Da sagt er, ich sage jetzt einfach mal, es war Buddha, vielleicht war es jemand anders, da sagt er letztendlich, wenn du Zuflucht nimmst, wenn du diese Gelübde, die Shilas nimmst, per Ritual, dich dazu verpflichtest, im Gegensatz dazu, wenn du einfach nur danach lebst, ohne aber dieses Ritual genommen zu haben. Ja, diese beiden Szenarien. Derjenige, der nur danach lebt, der, sag ich mal, wenn er durch seinen Tag geht, wir nehmen jetzt mal vielleicht nicht töten als ein Beispiel, das lässt sich auf alles übertragen, die fünf Shilas sind nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht zu lügen, kein Ehebruch, nenne ich es jetzt mal, trifft nicht ganz zu, bezieht sich nicht nur auf Ehen, bezieht sich auf alle exklusiven Beziehungen zu verüben.
Stopp.
Wie bitte?
Stopp.
Stopp.
Die fünfte will ich nicht hören.
Okay. Und kein Alkohol zu trinken. Nee, genau. Also keine Rauschmittel in irgendeiner Form zu sich zu nehmen. Und ja, ich nehme jetzt nur mal das Töten, damit du in Ruhe schlafen kannst nachher. jemand, der jetzt danach lebt und bewusst einfach vielleicht keine Mücken tothaut im Sommer, der sammelt nicht das Karma an zu töten, was schon mal gut ist. Jemand, der das Gelübde genommen hat, per Ritual in der Zufluchtnahme, in der Zufluchtszeremonie nicht zu töten, der sammelt jeden Tag oder jeden Moment, wo er nichts tötet, das gute Karma an, nicht getötet zu haben. Weil er den Entschluss gefasst hat, er macht es nicht. Und jedes Mal, wenn er es nicht macht, sozusagen führt er diese Handlung des Nicht-Tötens heraus damit, weil der Entschluss da ist. Das heißt, ich sammle mehr positives Karma an, also mehr Verdienste. Folglich ist es gut für mich, wenn ich drauf schaue, zukünftige Leben, Wiedergeburten und so weiter, ja, hat es einen Vorteil. Idealerweise natürlich nicht dafür, dass ich sage, juhu, ich werde jetzt ein Deva, ein Gott und mir geht es richtig gut, sondern hoffentlich bewirkt das, dass ich wieder dem Dharma begegne und weiter praktizieren kann. Ja, also es sollte kein Selbstzweck sein, sondern schon mich Richtung, zumindest mal Richtung Nirvana bringen oder Richtung Erleuchtung, oder, also Buddhaschaft. Und das ist erstmal der Unterschied vielleicht davon.
Also verstehe ich das richtig? Es geht hier ganz, ganz eindeutig auch um bewusstes Handeln.
Auf jeden Fall. Ethik ist immer, also buddhistische Ethik, Vinaya, die Moksha, da geht es um bewusstes Handeln, darum, dass ich mich zügle. Wir hatten ja mal gesagt in der Folge, in der ersten Staffel dazu, Vinaya, die buddhistische Disziplinlehre auf Tibetisch Döwa. Döwa heißt das, was mich zügelt oder das Zügeln. Ich zügle mich, ich halte meinen Geist zurück und damit auch dann meine Rede und meine körperlichen Handlungen von Dingen, die mir oder anderen Leid bringen. Und natürlich mache ich Fehler, klar. Ja, das ist alles okay. Ich übe mich ja. Ich bin ja noch nicht an dem Punkt, wo ich die Vinaya verinnerlicht habe, wo ich diesen Zustand erreicht habe, den ich erreichen möchte, Nirvana oder Buddhaschaft. Natürlich mache ich Fehler, aber ich versuche aus meinen Fehlern zu lernen und habe so einen Übungsprozess. Das kann ich natürlich auch machen, ohne dieses Ritual durchlaufen zu haben, ohne diese Gelübde rituell abgelegt zu haben. Aber es wird dann nur ein, sagen wir mal, Trockenschwimmen sein. Ja, ich werde nicht karmisch gesehen mich nicht auf dem buddhistischen Weg so weit fortbewegen. Ich werde aber die Ursachen schaffen, ihm in Zukunft wieder zu begegnen. Wenn ich die Gelübde abgelegt habe, dann bewege ich mich ganz direkt auch auf dem Weg weiter. Schneller vielleicht einfach voran als sonst, weil ich eben immer auch diesen karmischen Vorteil in Anführungsstrichen habe. Das ist ein Ritual, das geht relativ schnell. Das sind vielleicht, weiß nicht, wenn ich jetzt die Gebete, die dort gesprochen werden, mal auslasse, vielleicht 5 bis 10 Minuten. Alles in allem vielleicht 20. Wenn noch Erklärungen da sind, lass es eine halbe Stunde sein. Dort kann ich dann diese Zuflucht nehmen. Dafür brauche ich jemanden, der qualifiziert ist, sie zu geben. Also der muss mindestens mal diese Gelübde auch abgelegt haben und sie rein einhalten. Um das sicherzustellen, würden sie idealerweise immer wieder mal genommen werden, damit man auch Fehler mal ausgleichen kann und sie wieder neu genommen sind. Das ist generell gut. Und dann würde man danach versuchen, danach zu leben. Das beinhaltet nicht nur die 5 Shilas, sondern auch andere Regeln, wie etwa, dass ich morgens und abends Zuflucht nehme, um mich immer wieder daran zu erinnern, um auch Fehler ausgleichen zu können. Das würde ich dann für mich alleine tun. Dass ich Buddha Dhamma Sangha Darbringungen mache. Zum Beispiel, dass ich mein Essen darbringe, bevor ich esse, bevor ich das erste Mal was esse. Dass ich generell nicht nur versuche, die 5 Shilas nicht zu begehen, sondern generell versuche, anderen nicht zu schaden und all solche Sachen. Und das heißt, ich habe dann gleich so einen Katalog, wie ich das auch in mein Leben übersetzen kann. Und da kann ich dann mich rantasten. Ich muss ja nicht alles gleich sofort perfekt einhalten.
Und du hast es ja gemacht. Und auf welche Regeln hast du dich bezogen?
Auf alle. Genau, wir hatten damals gesagt, dass es möglich ist, nicht nur Also auch nur eine, zwei, drei oder vier der fünf Shilas einzuhalten. Genau. Das wäre auch möglich.
Wenn du sie brichst, was passiert mit dir?
Dann muss ich es besser machen beim nächsten Mal.
Also hier geht es ganz, ich frage die Frage so blöd, weil hier, um mir mal klar zu machen, hier geht es ganz klar um Eigenverantwortung.
Es geht um Eigenverantwortung und man muss auch sehen, also töten heißt nicht töten. Töten heißt einen Menschen töten in dem Zusammenhang.
Ja. Ja,
die Shila heißt, keinen Menschen zu töten. Das heißt nicht, ja geil, ich kann jetzt Tiere töten gehen. Überhaupt nicht. Eine andere Regel heißt, schade keinem Lebewesen. Und die muss ich auch einhalten. Aber die Shila töten bezieht sich in dem Kontext ganz explizit darauf, keinen anderen Menschen zu töten. Lügen bezieht sich explizit darauf, keine Lügen über meine spirituelle Realisation zu verbreiten. Also wenn ich jetzt vorhin, als du mich gefragt hast, hast du Leerheit erkannt? Und ich sagte, ja, na easy, sonst könnte ich es dir nicht erklären. Dann hätte ich sie gebrochen. Ja, so in dem
manchmal
Fall.
Weiß man ja, aber manchmal weiß man ja gar nicht. Also bei der Frage ist es ja wirklich schwer, wirklich, ich könnte überhaupt nicht gerade sagen, habe ich Leerheit erkannt oder nicht. Also für mich ist es noch so abstrakt, dass ich da überhaupt gar, also es würde ja nur Lügen wirklich heißen, wenn es wieder eine bewusste falsche Rede wäre.
Und deshalb sagt Jitsong Karpa, der Begründer meiner Tradition, Gelug-Tradition, sprich generell nicht über deine Realisation. Behalt die für dich. Ob du es weißt, ob du sie hast oder nicht, behalt sie für dich.
Denn du machst es ja auch für dich. Und die Zufluchtnahme ist ja der Weg nach innen.
Genau, es ist ein Weg nach innen. In mir muss ich das entwickeln. Und darum geht es dann. Ne? Und wie gesagt, auch mit dem Ehebruch. Also das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Es geht nicht um die Ehe zu brechen in unserem westlich-christlichen Sinne. Dass, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe, wobei da es ist egal, ob das jetzt homosexuell, heterosexuell ist, spielt keine Rolle. Es ist da alles mit gemeint. Wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe und sage, wir sind exklusiv, dann kann ich nicht losgehen und mir einen anderen suchen. Wenn wir jetzt übereinkommen und sagen, hey, ist ja schön, lass zusammenbleiben, aber lass öffnen, offene Ehe, offene Beziehung, was auch immer, okay, abgesprochen, kannst du machen. Das ist in Ordnung. Ja, dann würde das auch wiederum nicht beschädigt werden, diese Regel. Aber wenn du exklusiv bist, egal ob verheiratet oder nicht, Fremdgehen funktioniert dann nicht. Ja, und so.
Okay. Und beim Alkohol kannst du da auch noch irgendwie.
Ja, das ist schwierig. Buddha sagt, ein Tropfen Alkohol reicht, um das zu beschädigen.
Okay, dann beenden wir auch diese Episode vom Podcast.
Ich kann aber dazu tatsächlich was sagen, denn es meint ja nicht nur Alkohol, sondern auch andere Mittel. Also alles, was berauscht. Ja, jetzt könnten wir über Zigaretten nochmal sprechen, das wäre jetzt die Frage. Würde ich mal jetzt persönlich mal als Grauzone definieren. Ich rauche selber nicht, darum stellt sich das Problem für mich zum Glück nicht. Aber inwieweit das jetzt berauschend ist, wäre auf jeden Fall insofern schlecht, als dass es ja wieder mir einen Geist in eine Abhängigkeit bringe. Daher,
aber das kann ja auch bei Süßigkeiten der Fall sein.
Aber das kann genauso, also das habe ich definitiv auf Süßigkeiten. Ja, das ist mein Problem. Das ist quasi mein Rauchen, wenn du so willst.
Also man kann eigentlich auch, es geht im Endeffekt, es geht nicht darum, irgendwo den Finger drauf zu zeigen, sondern es geht im Endeffekt bei all den Dingen, die du jetzt beschrieben hast, es geht, kann ich das mit meinem Gewissen irgendwo vereinbaren? Habe ich mich unter Kontrolle? Bin ich bei vollstem Bewusstsein, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte?
Im weitesten Sinne, genau. Also wenn ich das Gelübde nehme, kein Alkohol zu trinken, dann rate ich jedem, das auch einzuhalten, definitiv.
Das ist wieder Selbstvertrauen. Das ist im Endeffekt.
Genau.
Vertraue ich mir selbst.
Ja, aber ich muss das ja auch nicht nehmen. Wenn ich weiß, das ist ein Problem für mich, na dann warte ich vielleicht noch damit. Ist ja auch okay. Also da kommt ja keiner und schimpft mit mir, weil ich sage, ich warte lieber noch ein bisschen ab. Das ist in Ordnung. Man sollte keine Angst davor haben, Fehler zu machen, denn die kommen eh. Man kann sie beheben. Das ist auch wichtig. Aber man sollte auch nichts eingehen, wo man von vornherein weiß, das klappt ohnehin gerade nicht. Ja, also ja, natürlich. Da sollte man dann auch ehrlich sein und sagen, in Ordnung, das funktioniert gerade nicht. Mache ich jetzt erstmal nicht. Schiebe ich vielleicht noch ein bisschen auf oder prüft es später nochmal für mich, das ist vollkommen okay. Das ist ja ein Weg und den Weg muss ich gehen. Und wenn ich ihn so schwierig gestalte, dass ich keine Möglichkeit habe, diesen Weg zu gehen, dann ist er nicht gangbar und dann funktioniert es damit wiederum nicht. Ja, und Buddha hat für alle gelehrt. Das heißt, jeder, der sich da angezogen fühlt, wird auch einen Weg finden, diesen Weg zumindest zu beginnen für sich. Und dann sehen, inwieweit, wie schnell er ihn geht, auf welche Weise er ihn geht, das ist dann ein anderes Thema. Aber auch da gibt es dann Mittel und Wege sozusagen.
Eine schöne Lebensperspektive für alle.
Ja,
das, definitiv. Das, was er, was ihm wichtig war.
Genau.
Wunderbar. Sehr schön. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Freddy, für heute.
Sehr gerne.
Vielen Dank an alle Zuhörenden.
Danke dir.
Das war die Folge 3 der zweiten Staffel. Ambus in Nirvana. Wir freuen uns auf tausende neue Zuhörer.
Ja, und wir freuen uns auch immer über Input. Wenn es Ideen gibt, gerne kommentieren und sonst was. Wir freuen uns über alles, was wir lesen können, was wir vielleicht auch umsetzen können. Immer, jederzeit.
Alles klar. Vielen Dank. Bis Super. Nächsten Freitag.
Bis dann. Tschüss.